Dann habe ich mir auch noch Gedanken gemacht, ja, wie, wenn wir davon reden, in die Gesellschaft hineinwirken, oder wenn man das geflügelte Wort Evangelisation ins Maul nimmt, was meinen wir eigentlich mit dem? Also abgesehen davon, der Begriff Evangelisation kommt in der Bibel genau nie vor. Das ist also nicht etwas, was es als Konzept gibt, sondern es ist etwas, wo man, ist ein Wortkonstrukt, das in der Kirchengeschichte entstanden ist. Und man meint eigentlich landläufig, versteht man darunter, eben das Evangelium an die weiterzugeben, die das Evangelium noch nicht gehört haben oder nicht kennen oder noch nicht in einer Beziehung mit Jesus stehen. Das ist eigentlich so der Überbegriff von dem. Dem haben wir so gesagt, dem hat man so wie einen Namen gegeben. Also eigentlich das Auswirken, wie wirkt die Gemeinde, wie wirken die Einzelnen von der Gemeinde raus in die Welt, wie wird Reich Gottes weitergeben, dem sagen wir eigentlich so ein bisschen als Überschrift Evangelisation. Ist das verständlich? Ein Begriff gibt es nicht in der Bibel, nur dass das so. Und jetzt so also freikirchlich ist das oft so verstanden worden, dass wenn man von Evangelisation redet, meint man entweder eben eine Veranstaltung, also à la Leben live, wo entweder jährlich oder alle zwei, alle drei, alle vier Jahre, wie auch immer ist, irgendeine Grossveranstaltung oder es kann eine kleinere Veranstaltung sein. Früher hat man so Veranstaltungen in Zelt gemacht und hat man einen Evangelist eingeladen. Das war eben einer, der auf eine gute, gewinnende Art die Leute auf eine einfache Art die Botschaft von Jesus verkündigen. Und das Ziel war eigentlich immer, dass Leute eine Lebensübergabe an Jesus machen. Eine Entscheidung treffen. Wir wollen auch Jünger von diesem Jesus werden. Wir wollen unser Leben Jesus geben. Das ist eigentlich so ein bisschen die klassische Art, wie man in den letzten, nein, so nicht, 50, 60, 70, 80 Jahre Evangelisation verstanden hat. Da hat uns der Peter Reusser auch ein Beispiel erzählt von Lies, wie er Evangelisation erlebt hat. Eben genau so, einmal pro Jahr ist Evangelisation. Und dann geht man dann wieder die Kollegen, die Freunde, die Nachbarn mit einem Einladungsflyer gehen. Einladen und einmal habe ich ihm jemand gesagt, du weißt, du kommst immer nur, wenn ihr eure Veranstaltung habt. Dann kommst du, aber sonst kümmerst du dich nicht um mich. Sonst fragst du nicht nachher. Aber dann kommst du. Das ist für mich irgendwie nicht so echt. Das war einfach jemand, der ihm das einfach mal so geredet hat, ins Gesicht gesagt, aber es hat ihn ins Nachdenken gebracht. Und ich merkte, eigentlich hat die Person recht. Es ist wie ein Missbrauch fast. Wenn wir Leute nur noch als Missionsopfer, ich sage es jetzt ganz bewusst ein bisschen negativ, betrachten, wo wir dann nachher noch unsere Bekehrungserfolge dran messen können. Und das andere, was man vielleicht unter Evangelisation verstanden hat, das war noch so in der Zeit, als ich jung war, evangelisieren, das heisst, du gehst irgendwo zu Bern auf die Strasse oder zu Thun ins Bellitz, du verteilst den Leuten Traktate oder Schriften oder sprichst sie an oder du hast von Jesus erzählt, irgendwie so. Und auch da habe ich gemerkt, das ist eine tolle Form für Leute, die extrovertiert sind, die das gut können, aber ich habe gemerkt, dass auch als eher Introvertierte, die das nicht so so Ringfalten, so wildfremde Leute anzusprechen, das ist jetzt nicht so die Art, die mir extrem liegt, wildfremde Leute anzusprechen und schon gar nicht nur einfach irgendein Zettel in die Finger zu drücken. Aber einfach nur, dass wir ein bisschen verstehen, von dort her kommen wir auch freikirchlich-geschichtlich. So, das ist unser Verständnis von Evangelisation. Man hat so das im Hinterkopf. Und weil sich viele weder mit dem einen noch mit dem anderen können identifizieren können, stößt man das gerne ein bisschen von sich weg. Vielleicht ist es euch auch so gegangen. Ich bin nicht so der Grossveranstaltungstyp, der einfach Leute dorthin muss schleifen. Ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt auf der Straße fremde Leute anspricht. Aber was heisst es denn für mich, wenn mir das beides nicht liegt? was heisst das für mich, ein Zeuge von Christus zu sein? Was heisst das für mich, die frohe Botschaft weiterzugeben? Bin ich jetzt einfach dem sozusagen enthoben, weil mir jetzt die Formen nicht liegen? Oder was gäbe es denn für Möglichkeiten? Und interessant ist jetzt, wenn wir in die Bibel hineinschauen und einfach mal schauen, wie hätte eigentlich Jesus das gemacht? Das ist immer auch noch so eine gute Frage, oder? Wenn man sich so Gedanken macht, wie hätte Jesus eigentlich evangelisiert? Hätte er überhaupt evangelisiert? In dieser Art, wie ich das gerade beschrieben habe. Ja, indirekt schon. Also es hat etwas. Also er hat zum Beispiel auch Grossveranstaltungen gemacht. Die hat er zwar nicht selber organisiert und mit Flyer und so. Da sind die Leute selber gekommen. Aber da sind manchmal schon Tausende von Leuten da gewesen. Genau. Also das hat er auch gemacht. Auch wenn er das nicht absichtlich gemacht hat. Die Leute sind ihm nachgelaufen. Was hat er sonst noch so gemacht? Ich könnte es selber. Das Königreich von Gott auf Erde gebracht, einfach in seiner Person, in dem, dass es gelebt hat. Ja. Er ist sogar zu denen, die verstoßen waren, die sogenannten Zöllner und Sünder. Das war sozusagen der Abschaum der Gesellschaft. Mit denen hat sich Jesus abgegeben, ist in denen in ihre Häuser reingegangen, was ein Skandal war für die damalige Kultur. Ja, genau. Er hat Kranke geheilt, hat ihnen nicht begegnet. Mhm. Er war ein Hochzeitsfest, ein Passafest, das war er auch. Hat sich ein bisschen. Mhm. Genau. Also bei diesen Veranstaltungen, wo Jesus da so hatte, da hat es nachher auch einen Aufruf gegeben, wo man den Hang aufhaben oder vorgehen und sein Leben dürfen ihm geben. Ist das so? Sorry, ich bin ein bisschen provokativ. Weißt du, manchmal frage ich mich schon, woher nehmen wir eigentlich die Konzepte, wenn sie gar nie in der Bibel vorkommen? Ich sage ja nicht, das ist falsch, gell? Nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber ich möchte einfach ein bisschen Mut machen, mal ein bisschen zu hinterfragen, zu hinterdenken, warum machen wir eigentlich, was wir machen? Und ist das wirklich so effizient? Ist das wirklich das, was Gott von uns wette? Und das ist etwas, was mich fasziniert, wenn ich das Leben von Jesus hineinschaue. Jesus hat schon Leute aufgerufen. Er hat gesagt, kehret um. Tut Buss und glaubt an das Evangelium, denn das Reich von Gott ist jetzt nachher gekommen. Das hat er gesehen. Er hat zur Umkehr aufgerufen. Aber nicht zu einer Bekehrung hat er aufgerufen, sondern zu einer Denkenserneuerung hat er aufgerufen. Der Begriff Metanoia, der in den Luther über Bibeln als tut Buße übersetzt ist, heisst eigentlich, lasst euch tut umdenken. Also wir müssen auf eine neue Art denken, mit der Begründung, weil das Reich von Gott ist jetzt nachgekommen. Und wenn ihr immer noch so denkt wie vorher, versteht ihr das nicht. Das hat also mit unserem Denken zu tun. Nicht in erster Linie damit, ob ich jetzt ein Übergabegebet nachher sage oder nicht, sondern es hat damit zu tun, dass ich in meinem Denken mich mit dieser Dimension vom Reich von Gott auseinandersetze, mich mit dem vertraut mache und mein Denken sozusagen erweitere in die Dimensionen hinein vom Reich von Gott. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Also eben die eine Bibelstelle habe ich am Anfang schon gelesen. Die andere, die ist da Markus 6, Vers 15. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also das ist das, was Jesus den Leuten gesagt hat. Aber mit dem Tut Buße ist nicht in erster Linie gemeint, Sünden bekennen, sondern ist in erster Linie gemeint, lasst euch ein neues Denken schenken, weil das Reich von Gott ist jetzt gekommen. Und was mir auffällt, wenn ich das Leben von Jesus hineinschaue, auch Leute, die er geheilt hat, ob mir das schon aufgefallen ist, der hat die einfach geheilt. Der hat nicht gefragt, der hat nicht gesagt, jetzt musst du zuerst noch das Übergabegebet beten oder jetzt musst du zuerst noch die Vorfahrenschuld bekennen oder jetzt musst du zuerst noch dieses oder noch jenes. Sondern hat einfach gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, nimm deine Matte und gang. Zum Beispiel dort bei dem Gelähmten, wo sie da über das Dach haben abgeseilt. Also der Vergebenszuspruch, ohne dass die Person überhaupt die Sünde bekennt hat, das ist noch bemerkenswert, oder? Deine Sünden sind dir vergeben. Der hat gar keine Sünden bekennt. Genau. Genau. Sie haben ja den Gelähmten zu Jesus gebracht. Genau. Also. Dann schauen wir noch ein bisschen weiter. Also, wie ist es in der Apostelgeschichte gegangen? Die erste Gemeinde, wie haben die evangelisiert? Genau. Die haben einfach zusammen gelebt. Haben es cool gehabt zusammen, gebetet, Gemeinschaft gehabt bei den Essen und so, sich in den Häusern getroffen täglich und täglich auch beim Tempel, haben gebetet, das Abendmahl zusammen gefeiert. Und nachher, was ist passiert? Gott fügte hinzu, täglich die gerettet wurden. Ganz genau, das lesen wir in Apostelgeschichte 2. Vers 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also wer hat die Leute dazu geführt? Gott selber hat die hergeführt. Also was hat die Gemeinde eigentlich gemacht? Die hat nichts gemacht, als ihre Werte gelebt. Da war ganz viel Heiliger Geist, da war übernatürliche Gegenwart von Gott, da war echte familiäre Gemeinschaft. Und das hat dazu geführt, dass die Leute Ehrfurcht vor dieser Gemeinde hatten, sehr guten Ruf hatten. Und das hat dazu geführt, dass täglich Menschen dazukommen. Ich glaube, das ist ein Geheimnis. Auf das müssen wir nicht warten, sondern es ist etwas, was sich ereignet. Und ich bin ermutigt auch durch die Zeugnisse, die wir vorher gehört haben, durch die Lebensberichte, dass wir merke, ja, eben da, wo ich bin, in meinem Alltag, bin ich ein Wohlgeruch, bin ich ein Botschafter vom Reich von Gott. Und da, wo wir das zusammen sind, sind wir so. Und da, wo wir zusammen in ein Dorf hineinwirken oder in eine Gesellschaft hineinwirken mit irgendetwas, sind wir der Wohlgeruch. Wenn wir zusammen eine Konferenz organisieren, sind wir der Wohlgeruch. Menschen sehen und schmecken und erleben etwas. Ich weiss nicht, habt ihr euch schon mal überlegt, an unsere apostolische Konferenz jemanden einzuladen, der noch nicht mit Jesus unterwegs ist? Oder auf die Idee sind wir noch gar nie gekommen. Wir haben immer gemeint, das sei für die Leiter und so, oder? Du? Du hast schon jemanden eingeladen. Sie sind bis jetzt noch nicht gekommen. Gut, das kann passieren. Könnte es sein, das ist jetzt einfach so eine hypothetische Frage, wenn ihr jetzt unsere letzte Konferenz, die jetzt erst gerade einen Monat her ist, das hat man noch so ein bisschen in Erinnerung, wenn jetzt einfach irgendjemand von euren Nachbarn, Freunden, der mit Jesus noch nicht so unterwegs ist, das erlebt hätte. Könnte es sein, dass das die irgendwie berührt hätte? Ohne dass da jemals ist evangelisiert worden. Könnte es sein, dass sogar irgendjemand aufgrund von dem würde sagen, hey, mit dem Jesus wird ich unterwegs sein. Könnte es sein, oder? Müssten wir ausprobieren das nächste Mal. Ich glaube, das könnte sein. Und das ist ja das, was ich immer auch im Zusammenhang von Leben live, wo wir hier in der Region Thun in der Allianz hatten, auch reingegeben habe. Ich habe gesagt, ich glaube, wenn wir nicht so auf die Bekehrung fokussieren, auf die Lebensübergabe, sondern einfach das Fenster öffnen, dass Menschen sehen können und erleben können, wie das Reich von Gott ist. Die Lebensberichte hören von diesen Leuten, von diesen Interviewgästen, die Predigt hören von diesem Kuno, ich glaube, die sind einfach berührt. Ich bin nicht sicher, ob es diesen Aufruf im klassischen Sinn überhaupt braucht. Oder ob er nicht sogar kontraproduktiv ist und Druck ausübt und Leute, die noch gar nicht parat sind, für so einen Schritt dann so weit enge treibt, aus Ende schwieriger ist. Aber das ist meine persönliche Frage und meine persönliche Meinung. Genau. Dass man das kann als Angebot machen, finde ich ja absolut okay. Nicht, dass man das ganz weglassen würde, aber nicht, dass es so wie das Zentrum ist, was sich alles darauf herspitzt. Und der Erfolg von Leben live wird nachher an Anzahl Leute, die da vorne stehen, gemessen. Da bekomme ich Bauchkrämpfe, wenn ich so etwas höre. Und dann werden noch Kosten geteilt durch die Leute, oder, von der ganzen Veranstaltung. Und nachher kannst du ausrechnen, wie viel das ein Neubekehrter gekostet hat. Nein, versteht ihr? So, es gibt einfach Leute, die so denken, und da bekomme ich Bauchkrämpfe über. Und ich muss sagen, also um das geht es jetzt, glaube ich, nicht, oder? Aber das ist so das Effizienzdenken. Wir wollen ja, wir müssen ja Leute in das Reich von Gott hineinführen. Und wir müssen schauen, ob jetzt die Methode, die wir hier gewählt haben, ob die überhaupt rendiert. Ob es nicht vielleicht billiger wäre oder effizienter wäre, andere Methoden zu wählen. Ja, und das ist schon legitim, grundsätzlich die Frage zu stellen. Und gleich merke ich, ja, eigentlich geht es darum, was ist das für ein Zeugnis, wenn hier 25 christliche Gemeinden in der Region Thun, unterschiedliche Konfessionen, Denominationen zusammenstehen und eine Veranstaltung machen, wo Jesus im Mittelpunkt ist. Wo es um das Reich von Gott geht. Wo Menschen erzählen, was sie mit dem Gott erleben in ihrem Alltag. Und wo einfache Bibelstellen in einer guten, ansprechenden, modernen Art an Leute weitergegeben werden. Das ist doch ein gewaltiges Zeugnis. Schon nur, dass wir das alle miteinander machen. Egal, was da passiert. Das ist alleine ein Zeugnis. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das sehen, unabhängig davon, was das bringt. Und dass man sich nachher darf über Methoden und Wege Gedanken machen, das ist, glaube ich, sehr gut und sehr wichtig. Was so in den 90er Jahren vom letzten Jahrtausend ist ja die ganze grosse Evangelisationsbewegung ist ja dann eigentlich so ein bisschen eingeschlafen. Dann hat man wie gemerkt, das bringt es nicht mehr. das ist nicht zeitgemäss. Wir hören auf mit dem. Es ist dann das grosse Stichwort, das war dann Freundschaftsevangelisation. Also wir machen das in den persönlichen Beziehungen. Wir hören auf mit diesen grossen Evangelisationen, mit diesen Zeltevangelisationen. Jeder soll an seinem Ort, eben genau das, was wir vorher gesagt haben, wo er Beziehung hat, an seinem Arbeitsplatz, in seinem Umfeld, in seiner Familie und so weiter, auf einer freundschaftlichen Ebene dort ein Zeuge von Gott sein. Dann hat man das gemacht, ein paar Jahre lang, ein paar Jahrzehnte lang vielleicht sogar, und dann hat man was gemerkt. Hat es funktioniert? Zum Teil schon, ja. Was ist offenbar worden? Dass wir vielleicht überfordert sind, ja. Noch etwas viel... Ja, wie überzeugend ist mein Leben überhaupt? Das ist das eine, aber es fällt noch viel, es ist noch dramatischer, was eigentlich ist offenbar worden. Wie? Wir haben gar keine Freunde, die nicht gläubig sind. Genau, das ist der Punkt. Ich kenne Pastoren, die sagen, ich habe nicht einen einzigen Freund, der nicht schon gläubig ist. Ja, wie willst du da in deinem Freundeskreis? Geht das Evangelium weitergeben, wenn die Freundeskreis nur aus Christen besteht. Also die ganze Ghettoisierung von der gläubigen Leute ist offenbar worden. Und das Zweite, das ist das, was Nicole vorhin gesagt hat, oder Danu, es ist schon offenbar worden, wir haben gar keine Sprache mehr, wir wissen gar nicht, wie wir überhaupt mit diesen Leuten über den Glauben reden sollen. Und die beiden Nöte sind offenbar worden. Und ich glaube, heute sind wir wirklich an einem Punkt, wo wir ganz vieles von dem wieder gelernt haben und dürfen lernen. Und wo wir gleichzeitig parallel dazu auch wieder dürfen so Evangelisationen machen, wie das tun. Ich finde das eigentlich super. Wir müssen es nur noch ein bisschen, ich würde es einfach ein bisschen offener gestalten. Nebst dem, dass jedes Einzelne an seinem Ort hineinwirkt und dass wir als Gemeinde hier in unser Dorf oder in unser Quartier, wo wir daheim wohnen, hineinwirken können. Und was es braucht, ist einfach eine Zunahme von unserer eigenen persönlichen Reife in Christus. Versteht der Pharao? Ist der der Josef aus dem Gefängnis geholt, weil der einen Ruf hatte. Da gibt es einen, ist der Mundschenk plötzlich in den Sinn gekommen, der hat mir doch dann vor ein paar Jahren die Träume gedeutet. Und das ist genau so, ist das dann alles gekommen. Und jetzt hat der Pharao die Träume und jetzt plötzlich kommt es dem wieder in den Sinn, und da war doch einer gewesen. Der hat die Träume gedeutet und es ist so gekommen. Du hast das dem Pharao erzählen. Der Ruf, den der Josef hatte, war, es ist einer, der eine Gabe hat, der eine Beziehung hat mit Gott, wo Leute fragen für Rat. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott sich wünscht, auch für uns. Bist du eine Person, wo Leute fragen, wenn sie Rat brauchen. Du musst nicht mit dem Bundesrat anfangen, die kommen noch nicht so schnell auf dich los, aber vielleicht das, was Beat erzählt hat, oder? Bist du in deinem Arbeitsumfeld eine Person, wo Leute fragen? Oder bist du irgendwo noch in diesem Ding, ja, die wissen nicht einmal, dass sie eigentlich ein Nachfolger von Jesus bis ist mir noch ein bisschen peinlich, über das zu reden. Oder ich habe mich gar nie geoutet. Ich weiss nicht, wo du stehst, aber ich spüre einfach, was Gott möchte und was er auch heute Morgen möchte, ist, uns alle zu ermutigen. In unserer Reife, in unserer Ebenbildlichkeit, in unserer Christus-Ähnlichkeit zu wachsen und immer mehr ihn zu repräsentieren. Und wisst ihr, dann ist das dann nicht ein Krampf, sondern dann ist das etwas, was sich ganz natürlich, normal in deinem Leben anfühlt und ereignet. Dann geht es dir genau so, wie es der Doris auf dem Schiff gegangen ist. Die hat nichts gemacht. Die war einfach. Aber dass wir mit dem Bewusstsein an unseren Arbeitsplatz gehen, dass wir mit dem Bewusstsein in unsere Nachbarschaft hineingehen, dass wir mit dem Bewusstsein in unsere Familienweihnachtsfeiern hineingehen, wenn wir dort sind, ist der Repräsentant vom Königreich von Gott da. Egal, was da abgeht, egal, was da für Intrigen wieder laufen, egal, was für hinterdurch Sachen laufen, ich bin als der Gesandte von Gott hineingesendet, hineingestellt und ich ringe im Gebet darum, dass Gottes Reich durchbricht in die Herzen von diesen Menschen. Wollen wir das? Halleluja. Also die das wissen, sollen mal aufstehen. Tue ich das mal beten. Jesus, du siehst unseren Wunsch, eigentlich unsere Sehnsucht, dass wir nicht möchten, dass Evangelisation irgendein Krampf ist, wo wir etwas machen müssen, wo uns überhaupt nicht liegt, uns nicht entspricht, wo wir uns verdrehen und etwas machen müssen, einfach, dass es erfüllt ist, dass wir es nachher abhäkeln können, sondern dass wir eine Sehnsucht haben, dass durch unser Leben du sichtbar wirst, Jesus. Und ich segne jedes einzelne jetzt von euch im Namen von Jesus und ich sage, dein Arbeitsplatz ist dein Missionsfeld. Dein Arbeitsplatz ist das verheißene Land, wo Gott dir gegeben hat, wo du darfst einnehmen, wo du deinen Fuss darfst draufsetzen und darfst proklamieren, das Land ist Königsgebiet vom höchsten Gott. Ich segne dich mit dieser Würde, mit dieser priesterlichen Würde, dass du weißt, Gott hat dich gesetzt, Gott hat dich gesendet, Gott hat dich gesalbt, an deinem Arbeitsplatz Licht und Salz zu sein. Und ich nehme weg jedes falsche Joch, jeden falschen Druck von meinen, jetzt müsste ich noch ein Traktat weitergeben, oder jetzt müsste ich doch irgendeinmal mal noch von Gott erzählen, oder jetzt müsste ich doch die Leute irgendeinmal mal auf Jesus herweisen. All die selbst auferlegten Lasten und Jochsätze brichen die im Namen von Jesus und nehmen die von euch weg. Ich nehme aber auch alle Scham jetzt weg. Ich sage, jede Scham soll von euch weggewälzt sein, die ihr euch geschämt habt, dass ihr Christen seid, die ihr euch nicht dafür hattet, zu dem Namen Jesus zu stehen, die ihr euch nicht dafür hattet, zu sagen, ich bin ein Nachfolger von dem Jesus. Die Scham soll von euch abfallen im Namen von Jesus und ich setze euch frei mit einer neuen Freimütigkeit. Und das Gleiche gilt für jedes Quartier, für jede Nachbarschaft, die ihr drinnen lebt. Da drinnen seid ihr gesetzt, Licht und Salz zu sein. Und ich setze die Beziehungen frei zu den Nachbarn, setze die Beziehungen frei zu den Arbeitskollegen, ich setze die Beziehungen frei auch zu den Familienangehörigen. Und ich sage, das soll Gunst sein. Da sollen sich Gespräche ergeben. Und ihr dürft ganz bei euch selber sein, ganz authentisch sein, in euren Schwächen, in eurem Versagen ehrlich sein und das auch mit euren Freunden teilen. Ich setze eine neue Sicht im Herz frei. Das, was wir vorher schon während dem Lobpreis gebetet haben, dass ihr geöffnete Augen von euren Herzen geschenkt bekommen, dass ihr seht, zu welcher Herrlichkeit euch Gott berufen hat. Und dass ihr seht, was für ein Mandat, was für ein Potenzial in diesen Menschen ist, die um euch herum sind. Dass ihr nicht ihre Fehler, ihre Unmöglichkeiten, ihre Sünden seht, sondern dass ihr das Potenzial seht, das Gott in die Menschen hineingelegt hat, das für das Reich von Gott noch so zur Entfaltung kommen soll. Ihr sollt geöffnete Augen haben, dass ihr die Menschen in diesen Augen sehen könnt. Mit dem Herz vor Barmherzigkeit, wo nicht in dem richtenden, urteilenden ist, sondern wo sieht, wie Gott die Menschen sieht. Ich segne euch mit diesen geöffneten Augen. Genau. Und Jesus, als ganze Gemeinde, wollen wir uns zur Verfügung machen, dir und deinem Reich, hier in diesem Dorf, aber auch dort, wo jedes Einzelne lebt. Und wir haben dir sagen, dein Reich soll kommen. Wie es im Himmel schon ist, hier auf Erden. Dein Wille soll geschehen. Und dein Name soll verherrlicht werden. Amen. Gut.